Nochmal guten Morgen. Ja, letztes Mal, vor 4 Wochen, haben wir im Philipperbrief gelesen und möchte heute auch da weitermachen. Wir lesen heute Philipper 2, ab Vers 12 bis 18. Aber davor will ich noch einen kleinen Rückblick machen. Ich finde den Philipperbrief sehr, sehr kostbar, weil er so praktisch ist. Und er zeigt uns bei manchen Dingen auf, wie schwierig doch manchmal das praktische Umsetzen ist. Ich habe das auch dieser Tage wieder lernen können zu Hause. Ich habe eigentlich beim handwerklich an der Arbeit ran und habe festgestellt, in der Theorie habe ich gewusst, wie es geht. In der Praxis war ich dann froh, dass ich Hilfe bekam. Ja, und so brauchen wir uns gegenseitig, uns auch immer wieder zur Seite zu stehen. Und der Paulus schreibt der Philipper hier, auf was das er achten solle. Und ich möchte nochmal kurz Philipper 2 in die erste Verse zurückzuschauen. Und da geht es ums tägliche Überwinden im Glaubensleben. Und da wird aufgeführt, dass man die gleiche Gesinnung wie Jesus haben soll. Dieselbe Liebe wie Jesus. Einmütig eines Sinnes sein. Nichts aus Eigennutz zu tun. Nichts aus Ruhmsucht. In Demut zu leben. Den anderen höher achten als sich selbst. Alles ganz einfache Dinge. Also man weiß es in der Theorie, aber in der Praxis sind die manchmal ganz schön schwer. Ich möchte hier noch einen Vers rausheben, Vers 7, wie es Jesus vorgemacht hat. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Er machte sich zu nichts. Wir sollen ihm nachgehen und uns auch nicht mehr so wichtig nehmen. Jetzt kommt das Nächste. Und das sind die Verse 12 heute. Und weitere. Ich habe das Thema mal umschrieben. Christen sollen gehört und gesehen werden. Gott will, dass die Welt draußen uns wahrnimmt. Dass sie sehen, da ist was anderes. Ich möchte die Verse mal lesen. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Sehr viel Freude in den letzten Versen. Das soll das Ende sein. Ich finde es so wunderbar, wie er schreibt, daher meine Geliebten. Er schreibt ihnen schon mit dem Wort geliebt. Es sind ja zwei Dinge, geliebt im Herrn und auch geliebt untereinander. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Ich kenne das von meinem Leben, dass man manchmal manche Menschen auch in schwere Falle und manche ein bisschen einfacher, mit ihnen umzugehen. Aber der Paulus schreibt doch ganz einfach, Geliebte an alle Geschwister in Philippi. Schon ganz gutes Zeugnis, was er uns gibt. Kein Unterschied, ob der eine Charakter immer ein bisschen schwieriger ist und der andere ein wenig einfacher, die Wellenlänge da immer gleich ist. Alles Geliebte. Daher, meine Geliebten, und dann, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Gehorsam. Das kennen wir von klein auf, dass das uns Probleme macht. Also bei den Kindern sieht man das schon, dass es schwierig ist. Und was da nicht gelernt wird, wird oft im Alter noch schwieriger. Aber hier schreibt der Paulus, sie waren gehorsam in Anwesenheit, aber sie waren umso mehr gehorsam, als er sogar nicht da war. Das ist ja wirklich ein Lob. Was setzt denn der Gehorsam voraus? Wenn mir jemand gehorsam sein soll oder wollen, dann müssen wir auch ein Stück weit an das glauben, was er uns auferlegt oder was wir hören. Wir tun uns ganz schwer, auf was zu hören, wo wir kein Glaube reinsetzen. Da müssen die Zweifel ausgeräumt sein. Wenn wir jetzt unterwegs nach einem Weg fragen, Verwanderung, und da sagt uns so einer Vaterschein, ja, da oben, da könnt ihr euch erholen, da ist eine Gaststätte zum Einkehr, und wir glauben nicht dran, wer wird da hochgehen? Keiner, also die wenigsten. In dem Moment, wo Zweifel da ist, dass das Gesagte nicht dem entspricht, was man dran festhalten kann, dann tut man sich mit dem Gehorsam sehr schwer. So ist es schon mal wichtig, wenn der Paulus da schreibt, dass sie gehorsam waren, da waren sie, er hatte das Wort verkündet, waren sie dem Wort Gottes gehorsam und haben daran geglaubt. Das ist schon mal eine ganz wichtige Voraussetzung. Dass ein Christ gehorsam sein kann, da müssen erst einmal alle Zweifel hingegeben werden. Einfach zu sagen, das nehme ich so an, wie es Gott mir sagt. Und dann hat auch das Hören, wenn wir das, oder das Lesen im Wort Gottes Erfolge, wenn ich glaube dran, dann bringt es nämlich einen Handel hervor. Ein Gesinnungswandel. Aber wenn ich Zweifel habe, wird es sehr, sehr schwierig, gehorsam zu sein. Jakobus 1, 22 steht nämlich, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Wenn ich nur Gottes Wort lese, und denke, ja, das ist gut so, aber dann doch anders handeln, dann betrüge ich mich doch. Dann lüge ich mich doch selber an. Ich weiß, es ist gut, aber ich mache Schlechtes. Ich nehme es nicht an. Die Voraussetzung ist, an dem Wort festzuhalten und alle Glaube da reinzusetzen. Das ist auch eine Entscheidung im Leben. Das ist eine Entscheidung, an das zu glauben. Auch wenn es über meinen Verstand geht. Unser Verstand hindert uns manchmal im Gehorsam. Weil es manchmal schwierig ist, wir blicken zurück auf Erlebtes und reflektieren das in die Zukunft und denken, naja, das hat so oder so keinen Wert. Habe ich schon dreimal gemacht. Gott legt einem einfach vielleicht aufs Herz, vielleicht zum Mensch zu sprechen. Man macht es nicht, weil ich mehr meinen Verstand traue, wie auf das, was Gott mir aufs Herz legt. Gehorsam ist wichtig im Glaubensleben, sehr, sehr wichtig. Da steht, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Ist ein schwieriges Thema. Hier steht Furcht und Zittern. Man kann das wegtun und sagen, ja, das ist nicht so gemeint. Aber da steht Furcht und Zittern. Es ist so gemeint. Aber es ist nicht die Furcht, die einen erdrückt. Es ist eine andere Furcht, die hier gemeint ist. Ich möchte aus 2. Mose 20, 18 bis 21 was vorlesen. Und alles Volk sah den Donner und die Blitze und den Ton der Posaune und den Berg rauchen. Als sie aber solche sahen, flohen sie und blieben in der Ferne stehen und sprachen zu Mose: Rede du mit uns, wir wollen hören, aber lass Gott nicht mit uns reden, wir könnten sonst sterben. Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, euch zu versuchen, damit ihr vor Augen habt, wie er zu fürchten sei und er nicht sündigt. So stand das Volk von Ferne, aber Mose nahte sich dem Dunkel darinnen Gott war. Mose sagt sie: Fürchtet euch nicht. Und dann sagt er: Ihr müsst es lernen im Prinzip, wie Gott zu fürchten ist. Es gibt zwei Arten von Furcht. Es gibt diese Furcht, die Angst vernichtet zu werden von Gott. Aber es ist kein Gott, der Freude hat, Menschen zu töten und sie dahin zu geben. Nein, es ist der Gott des Lebens. Aber er will auch eine gesunde Furcht, die uns gegenwärtig sein soll, die uns von der Sünde oder vom sündigen Leben abhält. Uns bewusst wird, wenn wir so leben und in Sünde gehen, dann verlassen wir den Schutz Gottes. Furcht und Zittern. Zittern ist die Folge von Furcht. Also wenn jemand von euch mal bewusst eine fürchterliche Situation erlebt hat, dann gibt es das schon, dass man hinterher zittrig ist. Ganz außer sich. Aber Furcht beinhaltet viel mehr als Angst. Aber auch eine gewisse Art, ein gewisses Maß an Angst. Ich möchte ein Beispiel nennen. Ein Schüler hat eine ganz wichtige Arbeit vor sich. Er testet, darüber entscheidet, ob er höhere Klassenstufe erreicht oder eine Prüfung ablegen kann, die ihm vielleicht das Studium ermöglicht. Einfach mal. Er geht immer, wenn er da ernsthaftig rangeht, mit einer gewissen Angst hin oder mit einer gewissen Furcht. Habe ich mich gut vorbereitet? Habe ich auch alle Materialien dabei für die Prüfung? Habe ich meine Stifte, meinen Taschenrechner oder was es auch alles gibt? Habe ich das dabei? Ist das alles in Ordnung? Vorbereitet geht er dahin? Und auch immer mit dem Wissen, es ist jemand über ihn, der das bewertet, was er tut. Der Gläubige darf sich vergegenwärtigen, dass er für sein Leben vor Gott zur Rechenschaft gezogen wird. Fürs Gute und fürs Böse. Wir stehen mal vor ihm. Und so sollen wir auch leben. Nicht in der Angst, dass er uns vernichten will, nein, dass wir uns bewusst sind, wir werden mal vor Gott stehen. Und er wird uns unser Leben beleuchten. Von Anfang bis zum Ende. Und in dieser Haltung sollen wir leben. Es gibt vielleicht Menschen, die gar nicht so Furcht haben vor Gott. Warum? Weil sie gar nicht an Gott glauben. Wenn ich nicht an Gott glaube, gibt es einen Grund, Furcht zu haben. Wenn ich nichts von ihm weiß, gibt es keinen Grund. Also nur wenn ich weiß, dass da über mir jemand ist, der mich mal für irgendwas beurteilt, kann ich auch diese Haltung erst einnehmen. Das ist mal eine Voraussetzung, dass da eine Autorität über mir ist, in der ich mich unterordnen muss. Ein Mensch, der nicht an Gott glaubt, würde ich behaupten, fürchtet sich nicht vor Gott. Deswegen ist diese Gottesfurcht in erster Linie mal für den gläubigen Menschen. Diese Furcht dieser Haltung lässt ja im Mensch zwei Wege offen. Es gibt der eine Weg, in dieser Haltung zu leben, eine gesunde Gottesfurcht, nicht einer, die, wie ich immer bewusst sage, die einen nicht erdrückt. Und wenn man dann erkennt, dass man gefallen ist, den Weg wieder umzukehren, wie wir das vorhin beim Abraham gehört haben, zurück zur Basis und dann wieder der Weg mit ihm gehen. Sich Gott, von Gott wieder zurechtbringen zu lassen. Das ist die gesunde Furcht. Und es gibt die zweite Gottesfurcht, die auch drückt. Es gibt aber auch Menschen, die versuchen zu entfliehen vor Gott. Zu verschwinden aus ihrer Verantwortung. Kennen wir den Jona. Er hat sich versucht, vor Gott zu verstecken, weil er nicht dienen wollte. Da war die Gottesfurcht nicht so gegenwärtig. Paulus zeigt der Philipper die Ernsthaftigkeit auf, in welcher Ehrfurcht sie vor Gott aktiv handeln oder leben sollte. In welcher Haltung. Immer sich bewusst sein, sie stehen vor einem lebendigen Gott. Das sollte in ihrem Leben sichtbar sein. Ein Mensch, der darin lebt, eine gesunde Gottesfurcht, der wird auch stetig geistig wachsen. Weil Gott wird in sein Leben so manches beleuchten und manches aufdecken. Ich möchte Vers 13 nochmal lesen. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Finde ich ein sehr interessanter Vers, da bin ich sehr lang dran hängen geblieben. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken. Jetzt kann man auch da sagen, naja, kann ich mich zurücklehnen. Gott macht das Wollen, er schafft es auch durch mich, er macht alles. Das wäre ein bisschen einfach betrachtet. Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, den Vers zu übersetzen. Das erste, denn Gott ist es, der in euch wirkt. Und die zweite Alternative, weil das im Grundtext das Wort auch so übersetzt werden kann, denn Gott ist, der auch unter euch wirkt. Beides möglich. Chance stehen, 50-50, ob das so oder so übersetzt wird. Wir müssen uns im Klaren sein, der Gläubige ist ein Tempel Gottes. Da ist der Heilige Geist, der treibt den Gläubigen dazu, was zu tun. Der bewirkt das Wollen. Jetzt kommt aber der Gläubige, der muss sich entscheiden, ob ich es tue. Das ist immer das Wichtigste. Es muss jeder immer wieder entscheiden, handle ich nach Gottes Willen oder nicht. Macht man bewusst oder unbewusst, aber man entscheidet. Wir treffen jeden Tag viele, viele Entscheidungen in unserem Leben. Viele nehmen wir gar nicht wahr. Ich habe Durst, hole ein Glas Wasser, ist die Entscheidung daraus. Und genau so müssen wir auch immer wieder entscheiden, wenn Gott, der Heilige Geist, durch ihn uns treibt, was zu tun, mache ich es oder mache ich es nicht. Ich möchte mal auf das, ganz besonders jetzt hier in Bezug auf diesen Text, auf das Wirken gehen. Das Wollen und das Wirken. Gott bewirkt das Wollen. Es gibt hier Gemeinderäume. Da gibt es eine Gruppe von Geschwistern, die diese Gemeinderäume immer wieder schön putzen. Aber auch die Toilette dazu. Ist mal ganz im Ernst. Ich glaube, dass es viele unter euch gibt, die sagen, das ist jetzt nicht meine schönste Beschäftigung, das will ich unbedingt tun. Also ich würde mich schwer tun, wenn das eine favorisierte Beschäftigung für mich wäre. Aber Gott bewirkt, dass die Geschwister das auf dem Herz haben, und sage, ich stelle mich für diesen Dienst bereit, das tue ich. Ich mache das zwar nicht gern, aber ich mache das. Und ich mache es auch noch mit Freude. Gehe ich mal davon aus, weil ich es Gott tue. Andere Tätigkeit, andere Situation. In der Gemeinde gibt es irgendjemanden, der in Sünde, rein hypothetisch, jetzt in Sünde ist. Und es muss Gemeindezucht ausgesprochen werden. Ganz unangenehme Sache. Das macht, würde ich behaupten, keiner gern. Aber die Gottesfurcht sollte die, die die Verantwortung haben, auch dazu treiben, diese auszusprechen, weil sie Gott mehr lieben wie die menschliche Beziehung. Gott will ja, dass diese Person, dieser Sünder wieder zurechtgebracht wird. Auch eine Sache, die eigentlich von sich aus immer niemand will. Ist nichts, was man gern macht. Ich glaube, da ist niemand, der sagt, ah ja, genau das habe ich gesucht. Also das heißt, das Wollen, da brauchen wir schon Kraft. Und manchmal Kraft, die wir gar nicht selber aufbringen können. Da muss schon in uns was sein, wo uns Kraft, Mut und Durchhaltung schenkt. Und jetzt kommt das Wirken. Es gibt da ganz unterschiedliche Gedanken an dieser Stelle. Ich habe mich da auch nochmal drüber mit ein paar Geschwistern unterhalten, wie Sie das sehen. Interessant finde ich, dass man das auch so sehe, dass es um diese persönliche Heiligung geht, durch den Heiligen Geist, der in uns arbeitet. Da bin ich auch immer zuerst mal früher davon ausgegangen, in dem Text, wenn ich das gelesen habe. Aber wenn ich jetzt den Text etwas näher betrachtet habe und auch Philipper 2 betrachtet habe, geht es um ein anderes Wirken. Das ist mein Favorit, sage ich jetzt mal. Wenn der Gläubige nach Gottes Willen, wozu der Heilige Geist ihn aufruft, dient, wird Gott auch sein Dienen zu seinem Wohlgefallen wirken lassen. Such es nochmal anders oder einfacher auszudrücken. Gott schenkt uns das Wollen und drängt uns dazu, was zu tun. Ist immer ein gewisser Grad. Wenn wir Nein sagen, dann zieht er sich auch zurück. Und jetzt tun wir das. Dann wird das, was wir tun, wo er uns beauftragt hat, auch dazu nützen, dass es das umsetzt, wozu es dienen soll. Zu seinem Wohlgefallen. Komm jetzt noch mal.
Situationen, die dich auch dazu zwingen, diesen Weg zu gehen. Das zu machen, was Gott von dir will.
Kann unter Umständen sein, weil der Jona wurde auch wieder zurückgebracht. Aber ich sage jetzt mal, ich bringe ein Beispiel jetzt dahin. Gemeindezucht. Nämlich dieses Teil, diese Aufgabe, wo dann die Notwendigkeit da war. Nichts, was eine Leitung einer Gemeinde oder die Gemeinde an sich gerne macht. Aber Gott nützt es, zu dem Gläubigen, der in Sünde ist, wieder zurückzubringen, dass es eine Wirkung entfacht. Gott nützt es, wenn ich meinen Nachbar, der 17 Mal vielleicht über das Evangelium gesprochen hat und Gott mir zum 18. Mal aufs Herz legt, sprich ihn heute an. Und ich gehe heute rüber und dann hat es Wirkung. Und dann macht es auch, wenn wir jetzt nachher die nächsten Verse lesen, werdet ihr sehen, dass das auch im der Betrachtung im Kontext nachher auch Sinn macht, wie es geschrieben ist. Es gibt zwei Dinge. Gott, der uns zum Dienen ruft, da gehen wir davor die Verse aus, die ich vorhin schon mal noch wiederholt habe, dass man uns demütigt, nicht selber nichts aus Eigensucht tut und kann es nochmal vorlesen, diese Punkte. das Eigennutz, dieselbe Liebe wie Jesus, einmütig eines Sinnes, nichts aus Ruhm sucht, in Demut, einer den höheren anderen nach. Da geht ihr das vorweg. Man erniedrigt sich zum Dienen, wie Jesus gedient hat. Dann wird gedient. Und mit dem Dienenden wird was getan, was Gott wieder Ehre schenkt. Da entfaltet sich dann nachher die Wirkung dessen, wozu uns Gott berufen hat. Geht um hier um ein Handeln nach seinem Willen, den uns Gott aufs Herz legt. Und interessant, das kommt ja nachher gleich danach, im nächsten Vers, ohne Murren. Ohne Murren. Tut alles ohne Murren und Zweifel. Deswegen denke ich, es geht hier schon darum, dass wir dienen und nicht, dass der Herr, das tut er auch, aber da geht es nicht drum, in einem, sage ich jetzt, um die persönliche Heiligung. Das ist eine andere Sache, das gibt es natürlich, da ist ja ein konkreter Fall. Aber hier geht es darum, dass wir uns bereitstellen zum Dienen und dann auch das ohne Murren tun und durch das Tun Gott wirkt. Was braucht man dazu? Ein Herz, was auf Gottes Anweisungen hört. So einfach und doch schwierig. Das Hören, an dem liegt so oft nicht. Ich komme jetzt zurück zu dem Glaubensgehorsam, zum Gehorsam. Der Gehorsam ist die Folge, wenn wir glauben, dass es gut ist. Das heißt, uns fällt es viel einfacher, im Gehorsam zu leben, wenn wir uns immer und immer wieder bewusst werden, Gott will doch nur Gutes in unserem Leben. Für mich und für den Nächsten. Und wenn man sich das bewusst ist, dann lässt sich auch einfacher dienen mit dem, was Gott einem aufs Herz legt. Das heißt, wir brauchen ein offenes Herz. Und jetzt kommt dann der nächste Vers, ohne Murren und Zweifel. Tut alles ohne Murren und Zweifel. Frage ich mich immer, zuerst kommt zuerst das Murren und dann das Zweifeln oder erst das Zweifeln und dann das Murren? Habe ich darüber nachgedacht, ich glaube, kommt erst das Zweifeln und dann das Murren. Macht das überhaupt Sinn? Und dann geht es schon los. Wer von euch kennt das nicht? Ich kenne es in meinem Leben. Schäme darüber. Kann das nicht anders sagen, aber ich kenne es. So wichtig, dass man sich dessen bewusst wird. Ohne Murren und ohne Zweifel. Das gehört zusammen. Weil, wenn wir in irgendwas einen Sinn sehen, dann machen wir das im Regelfall ohne Murren. Aber wenn wir an was zweifeln, da kommen mir ganz viele Gedanken, warum ich es nicht tun sollte. Wir leben im Spannungsfeld. Deswegen fällt uns das so schwer. Der fleischliche Mensch und in unserem Herz der Heilige Geist, der in uns wirkt. Und wirken will. Und diesem Spannungsfeld hier auf dieser Erde sind wir immer hin und her gerissen. Aber wir dürfen uns nicht zum Spielfeld machen, aber Spielball machen lassen. Wir müssen uns für eine Seite entscheiden. Für was, dass wir leben? Für diese Welt hier oder für das himmlische Zuhause? Das ist Entscheidungssache, tägliche Entscheidungssache. Und wenn ich hier in dieser Welt bin und mich mal darüber ziehen lasse und darüber, das ist lau. Nicht heiß und nicht kalt. Wie ein Spielball. Da habe ich keine Kontrolle. Aber in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, zu glauben und festzuhalten und zu handeln dementsprechend, da wird es einfacher. Da wird man fester. Dieses Murren und Zweifeln ist dieser Ungehorsam ist eigentlich die Folge eines mangelnden Glaubens. Wenn ich nicht dem vollkommen glaube, was die Bibel oder was Gott mir sagt. Vers 15. Damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Wunderbarer Vers. Damit ihr tadellos und lauter seid. Zwei Wörter, die nimmt man fast heute gar nicht mehr in den Mund. Tadellos. Das hört man so ganz selten. Und lauter. Lauter ist ja Antiquität. Ich habe mal wirklich nachgeschlagen, was tadellos übersetzt wird oder synonym. Erstklassig. Ausgezeichnet. Wunderbar. Brillant. Einmalig. So steht es im Duden. Lass mir das hin. Deswegen sollen wir so handeln. Und lauter, jetzt komme ich dann auf den Spielball nochmal hin und her gerissen, rein, unvermischt, also nicht hin und her gerissen, nicht ein bisschen da und ein bisschen da. Einmalig, ausgezeichnet. Wenn wir das für uns in Anspruch können, nehmen, als Ziel, das ist doch wunderbar. Doch was Herrliches. Jeder Zustand, wo man das nicht erreicht, vollkommen zu erreichen, das ist nur ein Ziel. Das werden wir wahrscheinlich hier auf dieser Erde nicht. Aber man soll das immer uns wieder anstreben. Immer wieder anstreben und auch Kraft reinsetzen. Da steht, und deswegen habe ich auch den Gott, in Vers 13, Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken. Das stimmt, Gott will, dass wir es. Der strebt uns an und drängt uns, es zu wollen. Aber Entscheidungen müssen wir immer noch treffen. Wir können nicht sagen, er macht ja alles. So einfach ist es nicht. Da möchte ich einfach nochmal drauf hinweisen. Es ist wichtig, immer wieder Entscheidungen zu treffen. Ich will. Und dann wird er auch helfen. Und dann ist das immer unser Ziel, tadellos und lauter zu sein. Und wer, wie mehr ein Christ in seinem Leben dahin wächst, das ist ja ein Weg, den man Schritt für Schritt begeht. Unser Weg kann auch mal stocken, kann es auch mal einen Rückschlag geben. Nicht so, dass es immer nur bergauf geht. Da gibt es auch so manche Mulden auf der Bergwanderung. Aber in dem Moment, wo man da immer diesen Weg beschreitet und uns wieder zurückgeht an den Start und weitergeht, da wird man auch nicht immer wieder so schnell hin und her gerissen von der Welt. Und da steht noch was ganz wichtig. Unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verkehrten Geschlechts, unter den ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Also ich finde den Vers so wunderbar. Unbescholtene Kinder Gottes, die Schuld hat er getragen für uns. Er hilft uns auch wieder aufzustehen, wenn wir fallen. Er führt uns auch wieder auf den Weg zurück, wenn wir wieder zu ihm zurückkommen. Er will uns immer auf dem Weg haben, leuchtet wie Himmelskörper, wie Himmelslichter in der Welt. Wir dürfen Licht sein in dieser Welt. Für wen? Für die Menschen. Wenn wir leuchten, dann erfüllen wir Gottes Wille in dieser Welt. Dann sind wir sein Licht. Wenn wir Gottes Licht in die Welt bringen, dann erkennt die Welt, dass Gott in uns ist, in unserem Leben. Und wenn wir nicht leuchten, wer soll denn Licht in die Welt bringen? In die Welt, die sehr dunkel ist. Die Welt ist voller Sünde. Voller Sünde. Tag für Tag. Gestern und vorgestern hat der Benny und ich über Abtreibungen gesprochen. Wie viele Abtreibungen das es gibt. Es ist töten. Ob man das wahrhaben will oder nicht, ob das manche anders sehen, es ist für mich töten. Ein ungeborenes Leben. Sünde über Sünde, und das sollte mir Lichter sein. Und das ist auch dann in Vers 16 jetzt beschrieben, was wir tun sollen. Indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Wir sind alle Berufene Gottes, das Wort, sein Wort weiterzugeben. Jeder an seinem Platz. Da, wo ihn Gott hingestellt hat. Ihm diene. In Hebräer 4,12 steht, und dazu darf nachher auch dienen, wenn wir das weitergeben, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Wort bleibt nicht ohne Wirkung. Es bringt Licht in die Dunkelheit. Gottes Wort ist nicht da, um Kompromisse einzugehen. Es ist dazu da, den Menschen ins Licht Gottes zurück. Wenn wir als Gläubige dieses Wort weitergeben, dann dürfen wir es auch und soll es auch so weitergeben, wie es uns gegeben worden ist. Kolosser 4,6, euer Wort sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt, ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. An anderer Stelle seht, wenn Salz fad wird, was ist es noch wert? Dieser Philipperbrief, also gerade der zweite Kapitel, das ist, finde ich, so praktisch und hilft uns, immer wieder unsere Augen auf was Bestimmtes auszurichten, unser Leben. Dass wir nicht hier sind, um es uns nur schön und bequem zu machen, ein schönes Leben zu haben, sondern dass wir da sind, Gott zu dienen, ihm zur Ehre. Und wie dienen wir am besten ihm, wenn wir andere Menschen Gottes Wort weitergeben. Das will er ja. Er will, dass alle Menschen zur Buße und zur Umkehr kommen. Dafür sind wir da. Und das wird uns am Anfang, Kapitel 2, so gezeigt, in welcher Haltung wir einnehmen müssen, dass wir überhaupt bereit sind, in dieser Dienst einzutreten. Dann wird uns im Verlauf gezeigt, was wir tun sollen. Und dann wird uns gezeigt, zu wessen Ehre es dient. in Vers 17. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Über den Vers musste ich lange nachdenken. Weil diese Opfer waren mir nicht alle so gegenwärtig. Es gibt eine ganze Menge in der Mose, Bücher. Und dann, als ich ein bisschen drüber nachgelesen habe, wurde mir klar, das Trankopfer wurde immer dazugegeben. Das war kein einzelnes Opfer. Es wurde im Regelfall das Trankopfer zum Brandopfer oder zum Speiseopfer dazugegeben. Zu der anderen Opfer nicht. Und das Trankopfer war ein Opfer, weil ich ein Bild hat für Freude. Es wurde mit Wein gemacht. Es war ein Bild auf ein freudiges Opfer. Es konnte im Regelfall, es wurde dann ein Brandopfer dazugegeben. Das Brandopfer steht, muss ich auch wieder ein bisschen bewusst werden. Hier geht es um die Ganzhingabe von Jesus. Er lebt ein sündloses Leben, Gott zu ehren. Ein ganz Opfer, ganz Hingabe. Und dann gibt es noch das, wurde aus dem Speiseopfer dazugegeben. Und hier geht es um das Wohlgefallen Gottes am sündlosen Leben. Gott hatte Gefallen an dem sündlosen Leben von Jesus Christus. Die zwei Bilder. Das Brandopfer, ein hingebungsvolles Leben zur Ehre Gottes, zu seinem Wohlgefallen. Und beim Speiseopfer ein sündloses Leben zu seinem Wohlgefallen. Und da wurde das Trankopfer dazugegeben. Wenn man sich dann bewusst wird, was der Paulus hier schreibt, dass er sich als Trankopfer fühlt, da sagt er im Prinzip ja nichts anderes. Ich habe mich dazugegeben, aber nicht zu meiner Ehre, sondern zur Ehre Jesus Christus. Immer zur Ehre Jesus Christus. Und dann sehen wir auch den Sinn von dem Kapitel 2. Erst die richtige Haltung einnehmen, dass wir dienen können. Dann mit dem Furcht und Zittern, nicht in der tiefen Angst, in dieser Haltung zu dienen. Nicht der Selbstwillen irgendwas machen, sondern alles zur Ehre Gottes. Römer 12,1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Darum geht's. Hier geht es ums Dienst. Der Dienst, sich ganz in den Dienst Gottes zu stellen. Und ich komme jetzt nochmal zurück. Ohne Murren und Zweifel. Das hilft. Der Dienst wurde Paulus bei der Philipper gedient hat, hat dazu gedient, dass sie zum Glaube gefunden haben. Und deswegen schreibt er das auch. Nicht er ist da stolz auf sich, sondern er hat dieser Dienst als wohlgefälliges Trankopfer Gott wieder dargebracht. Deswegen schreibt er das so. Durch das hatte Paulus, durch das, dass Philippa gläubig geworden ist, sie selber zu Diener Gottes gemacht. Das hat ja Folge. Der Paulus hat gedient und jetzt dienen auch die Philippa. Und dass ich dann auch nachher die Folgerung in Vers 18, da schreibt er, ebenso aber freut euch ihr euch und freut euch mit mir. Sie solle genauso Freude haben in ihrem Dienst, dass sie das Gott wieder darlegen können als Traumkopfer. Da können sie mit dran Freude haben. Es dient zu Gottes Ehre. Und es darf uns auch bewusst sein, jedes Dienen in unserem Leben als Gläubige dient es immer zu Gottes Ehre. Nicht für mich persönlich oder für euch persönlich. Und die Freude, die er anspricht, ist nicht auf ein angenehmes Leben oder die Umstände, die er lebt, zurückzuführen, sondern auf die Ganzhingabe. Ganzhingabe, wieder sich Gott sein Leben wieder hinzulegen. Wie es in Römer 12,1 geschrieben steht, wohlgefälliger Gottesdienst. Dieser Kapitel 2 in der Philipper ist uns heute gegeben, damals der Philipper. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, ich wüsste niemand, wo da mit der Praxis keine Probleme hat, das ganz umzusetzen. Aber es geht hier nicht ums Vollkommene. Da geht es nicht drum. Es geht aber sich darum, das bewusst zu werden, und den Willen aufzubringen, ohne zu murren und ohne zu zweifeln, dem nachzufolgen, was Gott einem aufs Herz legt. In 1. Timotheus 6,1, mit dem Vers möchte ich auch enden. Alle, die Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihr eigenen Herren aller Ehre würdig halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert wird. Wir sollen ihm uns würdig erweisen. Jesus Christus hat uns zuerst gedient. Sonst wären wir heute alle nicht da. Haben heute Morgen in der ersten Stunde noch gehört, so weit erniedrigt, dass er sogar für uns ans Kreuz ging, sein Blut vergossen hat, dass wir überhaupt leben dürfen. In Ewigkeit leben dürfen und wieder Gemeinschaft mit dem Vater haben. Aber das sollte auch in unserem Leben die Folge haben, dass wir uns dazu entscheiden, dem Wollen, was der Heilige Geist in uns hervorbringt, nachzugehen. Wir können alle noch ganz lange üben, Tag für Tag. Und auch wieder umkehren, wenn es nicht klappt. Ich will noch beten. Herr Jesus Christus, du kennst jede Einzelne hier. Du kennst mich, die ganze Geschwister. Du kennst alle Gläubige. Du kennst uns viel besser wie wir uns selbst. Du kennst unsere Schwäche. Du kennst unsere Lebenssituation und wir sind täglich auf deine Hilfe angewiesen. Ja, und wir wissen, du bewirkst das Wollen in unserem Herzen. Und du kennst auch manchmal unsere Zweifel, woran das es fehlt. Aber wir möchten unsere Augen auf dich richten. Du hast es uns vorgelebt, du hast das Ziel vor Augen gehabt. Das möchten wir auch tun. Und wir wollen uns aufmachen, Tag für Tag, ja, zu dienen, da wo du uns rufst. Ja, und wir möchten aber auch darum bitten, dass du uns da auch immer wieder aufrichtest, wo wir fallen und vielleicht nicht gehorsam waren. Wir bitten dich jetzt darum, dass du jedem Einzelnen doch zeigst, wo es noch hakt in seinem Leben, wo er noch Ermunterung braucht, ja. Und hilf dir auch, dass diese Zweifel in unserem Herzen ausgelöscht werde. Hilft uns, dass wir mehr in deinem Wort lesen und mehr dieses Wort für uns als absolute Wahrheit in uns ja daran festhalten dürfen. Dir sei Dank und Anbetung. Amen. Amen.
Vielen Dank, lieber Jürgen, für die Botschaft. Ja, möchten wir es ins Praktische, in unser praktisches, persönliches Leben umsetzen. Vielen Dank, wünsche euch eine gesegnete Woche. Wir sind am Schluss, wir singen gemeinsam noch das Lied 258. Gottes Segen für die kommende Woche.